das wirklich die Breaking News ist, dass es so eine Art Prädiktion der Werte gibt, also ein CGM der neuen Generation. Das ist wirklich überraschend und ist auch viel und lange diskutiert worden auf der Diatec, wie diese Prädiktion funktioniert, ob man der trauen kann, ob man die verbessern kann. Also das war schon auch ein Highlight.
Willkommen zum Tech-Update von O-Ton Diabetologie. Hier erfahren Sie alles zum Thema Diabetestechnologie von und für ExpertInnen. Mit uns bleiben Sie up to date und verpassen keinen Technologietrend.
Nehmen Digitalisierung und Diabetestechnologie den Rang ein in der Diabetesversorgung, der Ihnen im Jahr 2025 auch zusteht? Ist der Diatec-Kongress alljährlich Ende Januar in Berlin eine Kultveranstaltung? Und hat der gerade zu Ende gegangene Diatec 2025 die Erwartungen aller erfüllt? Diesen und weiteren Fragen gehen wir nach in der heutigen Podcast-Episode O-Ton Diabetologie Tech Update der Metrix Deutschland. Dazu spreche ich mit Professor Lutz Heinemann und Professor Bernd Kulzer. Die beiden Experten und ihre Diateam GmbH zeichnen verantwortlich für den Diabetestechnologie-Kongress in Berlin. Mein Name ist Günter Nuber, ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland. Unser Team füllt Medien wie die Diabetes-Zeitung, das Diabetes-Forum, Diabetes-Stoffwechsel und Herz und viele Podcast- und Videoreihen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo Günter.
Hallo Günter.
Wir nehmen die Podcast-Folge zwei Tage nach der mehrtägigen Diatec-Kongress-Veranstaltung in Berlin auf. Konntest du seither schon mal ausschlafen wieder?
Naja, geht so. Wir hatten ja nach dem Diatec noch eine tolle Veranstaltung am Sonntag, den T1-Day für Menschen mit Typ-1-Diabetes, sodass ich vorgestern recht spät aus Berlin zurückgekehrt bin und gestern leider recht viele Termine bis abends hatte. Aber ey, ich will nicht klagen, beide Veranstaltungen waren wirklich klasse und dafür hat es sich wirklich gelohnt, ein wenig weniger zu schlafen.
Dann gehen wir mal direkt rein ins Thema, Lutz. Es gab ja teils auch spätabends Pro-Kontra-Diskussionen, Talkrunden, Science-Shorties, Symposien. Was waren denn für dich die, sagen wir mal, drei Highlights der Veranstaltung?
Tja, wenn ich so drüber nachdenke, dann hat man immer so die markanten Dinge, was ich, besonderer Vortrag oder so. Aber vielleicht waren es sogar so mal vielleicht andere Aspekte, die mich auch beschäftigt haben, wo ich auch drüber angesprochen worden bin und so weiter. Zum Beispiel einer von der AG Nachwuchs, deren Leiter, der Jonas Laser, hat in einem Seminar so mal aus seinem Blickwinkel das dargestellt, wo er, naja, im Englischen würde man sagen Shortcomings, also unzureichende Dinge sieht bei der Ausbildung des Nachwuchs im Medizinstudium, aber auch dann später in der Klinik. Und wenn wir, das war ja jetzt der 14. Diatec, vielleicht dann noch einen 28. Diatec haben wollen, dann ist ja wichtig, dass wir Nachwuchs haben, der sich auch für Diabetes-Technologie interessiert und so weiter. Und was da so rauskam, war eher ein bisschen bedrückend. Mit anderen Worten, gerade Diabetes-Technologie, Digitalisierung findet eher wenig statt in der Ausbildung. Ich denke, es liegt zum Teil auch daran, dass an den Unis Diabetes-Technologie in Deutschland nicht besonders intensiv vertreten ist, aber auch in vielen Kliniken nicht so richtig die Ärzte da involviert sind. Der andere Vortrag, der mich stimuliert hat, wir hatten zum ersten Mal einen englischsprachigen Vortrag von einem Kollegen aus Dänemark, Henrik Ulitz Andersen von der Steno-Klinik. Und der hat in einem von den Symposien, von den Sessions am Freitagnachmittag von der Klinik für die Klinik uns erstmal so ein bisschen dargelegt, wo die Digitalisierung in dieser großen Klinik steht, beziehungsweise wie auch die Ausrollung auf die anderen Steno-Zentren in Dänemark jetzt so passiert. Sehr beeindruckend und zukunftsweisend. Und last but not least, teilweise auch ein bisschen humorvoll, der Herr Lahmann, ein Kollege aus Berlin, der ein bisschen was zu Assisted Living erzählt hat. Der Kollege hat wohl so Pflegerhintergrund, ist jetzt Professor für diesen Bereich. Und hat so zu Dekubitus, aber auch zum Blasenpflaster was berichtet. Wobei das Blasenpflaster vielleicht ein anderes ist, als man so spontan denkt. Es geht nichts, was man auf dem Fuß klebt, um da zu gucken, wie die Blasen sind oder sie zu dämpfen. Sondern eins, was man auf dem Bauch klebt, was den Füllungsgrad der Blase, der Harnblase monitort und dem Nutzer, dem Patienten, aber auch vielleicht anderen Menschen Informationen darüber vermittelt. Und wie gesagt, das war eine ganze Bandbreite an Themen und wir haben uns ja auch mit dem Älterwerden in dem eigenen Symposium beschäftigt. Also da ist ganz interessant, was es da auch an Sensoren, an Technik gibt.
Das zeigt ja eindrucksvoll, was du auch immer wieder proklamierst, dass Diabetes-Technologie auch Diabetes-Therapie unbedingt ist, diese drei Bereiche. Und ich finde, das ist natürlich auch eine super Erweiterung des Spektrums, wenn solche Aspekte heutzutage eine große Rolle spielen und wenn zum Beispiel auch von der AG Nachwuchs der Jonas Laser, ein Vorstandsmitglied von A bis Z bei dem Diatec dabei ist. Also finde ich ein sehr positives Zeichen. Bernd, deine ersten oder eure ersten Daten des DT-Report 2025 würden ja ebenfalls in Berlin veröffentlicht, gleich am ersten Tag mit einer guten vierstelligen Teilnehmendenzahl, wie ich mir notierte. Und was war denn dein Highlight und welche Daten des Reports überraschen dich?
Ja, du hast schon gesagt, mein erstes Highlight war tatsächlich, dass am Donnerstagnachmittag, als wir den DT-Report vorgestellt haben, schon über 400 Besucher da waren und mit uns über die Ergebnisse des DT-Reports diskutiert haben. Und da wir ja dieses Jahr die Umfrage zeitgleich auch in der Schweiz und in Österreich gemacht haben, hat es mich wirklich sehr gefreut, dass mit Professor Peter Diem, der Präsident der Schweizer Diabetesgesellschaft, und mit Privatdozent Michael Riesel, ein Vorstandsmitglied der österreichischen Diabetesgesellschaft, mit uns die Ergebnisse vorgestellt haben, die im Übrigen in weiten Teilen wirklich deckungsgleich waren mit den deutschen Daten waren. Und insgesamt hat mich auch gefreut, dass über 1000 Diabetologinnen und Diabetologen sowie Diabetesberater an der diesjährigen Umfrage teilgenommen haben, sowie über 2500 Menschen mit Diabetes. Also das sind wirklich sehr erfreuliche Zahlen. Also meine Highlights der Ergebnisse aus Deutschland war Typ 1. Mittlerweile verwenden ca. 80% der Menschen mit Typ 1 Diabetes in Deutschland ein CGM und 30%, die Zahlen sind sehr stark angestiegen, ein AID-System, aber nur 2% eine DIGA und nur 6% ein SmartPen. Und auch interessant, obwohl der GBA-Beschluss auch CGM für Menschen mit Typ-2-Diabetes und einer ICT zulässt, haben nur ca. 30% dieser Personen ein CGM-System und nur 5% aller Personen mit einer BOT. Wir haben auch gefragt, das fragen wir schon seit Jahren, wie die Einstellung zur Digitalisierung und neuen Technologien ist, und die ist extrem positiv. Sind 1-2%, die nur eine negative Einstellung haben, und interessanterweise bei Menschen mit Typ 1 und Typ 2 gleichermaßen kaum große Unterschiede, und die liegen ähnlich positiv wie bei den Ärzten. Also die Einstellung zu neuen Technologien ist überragend positiv. Und wir haben dann auch gefragt, glauben Sie, dass diese neuen Technologien Belastungen reduzieren? Und 70% waren der Meinung, ja, das ist so. Allerdings haben auch 26% gesagt, dass es zu neuen Belastungen kommt. Vor allem technische Probleme, Gefühl der Überforderung oder auch unerfüllte Erwartungen von Patienten. Und dann haben wir noch gefragt, das fand ich total spannend, welche Therapie mittelfristig, also das heißt in den nächsten 10 Jahren, für Menschen mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes am wichtigsten ist. Und beim Typ 1 Diabetes waren die Antworten: erster Platz die Technologien, zweiter Platz also mit Fully Closed Loop Systemen, gefolgt von den smarten Insulinen, der Immuntherapie, und erst dann kam die Stammzellentherapie. Und bei Typ 2 Diabetes war die Reihenfolge Weiterentwicklung von medikamentösen Therapien, verhaltensbezogene Ansätze, gefolgt von den Diabetes Technologien. Das heißt, bei Typ 1 erwarten die allermeisten, dass die Technologien vor allem eine Verbesserung bringen. Und bei Typ 2 sind es die Medikamente. Und last not least haben wir auch noch ein bisschen zu gesundheitspolitischen Fragen Stellung genommen oder die Befragten Stellung genommen. Und da muss man wirklich sagen, dass die meisten Befragten die Zukunft der ambulanten und stationären Einrichtungen eher wenig optimistisch einschätzen. Die beklagen vor allem die gesundheitspolitische Ignoranz gegenüber dem Diabetes. Und ganz konkret rechnen die meisten in Zukunft mit einem Rückgang der Schwerpunktpraxen sowie aufgrund der Krankenhausreform auch von stationären Diabeteseinrichtungen. Auch das sind wichtige Ergebnisse von dem DT-Report.
Bernd, das ist natürlich geballte Information und viele Daten und Zahlen. Man wird das natürlich auch in unseren Medien, im Diabetesforum nachlesen können. Aber wo werdet ihr das denn und wann veröffentlichen, die Daten des DT-Reports, sodass die Leute dann das, was du eben erzählst, auch nochmal nachschauen können?
Es gibt eine Webseite, www.dt-report, Diabetes-DT-Report und dort kann man die finden. Das ist eine Art Dashboard, wo man auch selbst suchen kann nach den Ergebnissen. Und wir werden Mitte des Jahres eine kleine Broschüre machen, wo die wesentlichen Themen auch drinnen stehen werden und auch dann der Verweis immer auf die Quellen ist, sodass Menschen dann auch tatsächlich sich die Ergebnisse selbst anschauen können und auch analysieren können. Für unsere Partner, wir haben ganz viele Kooperationspartner, gibt es dann die Möglichkeit, noch mehr Insights zu bekommen, indem sie zum Beispiel, wenn die Deutsche Diabetesgesellschaft einen Kooperationspartner filtern möchte, nach den Antworten ihrer Mitglieder in verschiedenen Regionalverbänden, dann ist das alles möglich. Das heißt, die Vielzahl der Daten soll denen zur Verfügung gestellt werden, die sie uns gegeben haben. Das ist tatsächlich unser Konzept.
Lutz, das absolut relevante Motto des Diatec dieses Jahr war ja Time for Two, sprich es ist Zeit für Diabetestechnologie in der breiten Anwendung sozusagen in der Therapie des Typ-2-Diabetes. Gibt es denn wirklich gute Gründe dafür, dass alle Menschen mit Typ-2-Diabetes auch Diabetestechnologie einsetzen sollten im Alltag?
Naja, wir haben ja ein Symposium wie jedes Jahr zum Schwerpunktthema gehabt und der Bernd hat ja den einleitenden Vortrag gemacht und hat zu Anfang auch nochmal die Zahlen gezeigt, also von wie viel Millionen Menschen wir reden in Deutschland und wer dafür in Frage kommt, Technologie zu nutzen. Also den Ausdruck alle Menschen, da werde ich erstmal ein bisschen zurückhalten. Ich würde eher bestimmte Gruppen sehen, die von Technologie profitieren. Auch vor dem Hintergedanken, dass nicht das Geld, wenn man den Euro ja nur einmal ausgeben kann, jetzt plötzlich alles zu Typ-2-Patienten wandern sollte und die Typ-1-Patienten ein Problem bekommen. Also da muss man so ein bisschen hingucken bei den Kosten, weil eben, wie gesagt, die Zahlen bei dem Patienten mit Typ-2-Diabetes ja beachtlich sind. Und der Bernd hat in seinem einleitenden Vortrag ja so einen Überblick gegeben, wie Typ 2, wo es helfen kann, wo es vielleicht auch nochmal Weiterentwicklung geben muss, also eben Dinge, die wir von Typ 1 auch kennen, AID-System, Smartbands und so weiter, wo man eben auch so ein bisschen einerseits zwar Zahlen hat, aber noch nicht zu allem wirkliche Evidenz. Wir haben mit dem ersten Symposium dann eben noch drei weitere Vorträge gehabt, was auch vielleicht ein bisschen so die Bandbreite andeutet, wie wir versuchen, uns dem Thema zu nähern. Also erstmal hat der Michael Naug aus Bochum mal reflektiert, wie ist das denn mit den GLP-1, Inkretinen und CGM? Braucht man das unbedingt oder nicht? Da gibt es ja einiges an Diskussionen, noch an Studien. Also ein bisschen auch je nachdem, ist das jetzt Therapie, Diagnose? Er hat da die verschiedenen Studien aufgearbeitet. Eine gewisse Skepsis schimmerte in seinem Vortrag auch durch. Aber eben auch der Einsatz von CGM als Lotse, als Indikator, auch für Mahlzeiten, für je nachdem, was man isst, wie dann die Glucose sich verändert im CGM, verschiedene Auslenkungen zu erkennen sind und so. Also ein sehr differenzierter Vortrag darauf. Der Kollege Freimut Schließ aus Köln hat dann das Thema Biofeedback ein bisschen beleuchtet, was ja vielen Patienten, wie wir auch im DT-Report gesehen haben, sehr wichtig ist. Also was, wie ich gerade schon angedeutet habe, was sagt mir denn die CGM-Kurve zu einem Einfluss von körperlicher Bewegung, von Nahrungsmitteln auf meine Glukoseauslenkungen, wo das der individuelle Reaktionsbandbreite ja doch ganz beachtlich ist. Also da gibt es einiges auch an Variables, wo weitere Informationen, Intensität der Bewegung, Raumtemperatur und so weiter ja auch aufgenommen werden und mit einfließen können in Empfehlungen zur Therapie und so weiter. Also da passiert einiges. Und last but not least hat der Christian Graf von der Barmer Krankenversicherung einiges so zum digitalen DMP gesagt, wo der Bernd eigentlich thematisch deutlich mehr drin ist. Aber das sind ja auch Themen, die wichtig sind, die große Anzahl von Menschen mit Typ-2-Diabetes auch sinnvoll betreuen zu können. Und da gibt es ja dringenden Bedarf, das DMP weiterzuentwickeln.
Bernd, du kannst mit Sicherheit hier was ergänzen. Es gab ja auch zum Beispiel eine Abend-Pro-Kontra-Diskussion, was ja den Kongress, deswegen habe ich das auch eingangs vielleicht erwähnt, mit dem Kultigen so ein bisschen, was den Kongress zum Kultigen macht. Man kann da auch mal tatsächlich in einem Vortragssaal mit einem Bierchen oder mit einem Glas Rotwein, was auch sehr viele genutzt haben, natürlich auch mit Mineralwasser nutzen und dann eine Pro-Kontra-Diskussion lauschen. In dem Fall zum Beispiel Pro-Kontra-Diabetes-Technologie flächendeckend für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Also welche Argumente sind bei dir da hängen geblieben, Argumente dagegen? Und dann kannst du ja vielleicht nochmal auf das digitale DMP eingehen.
Ja, es war im Prinzip so, dass ein Ergebnis sehr diskutiert worden ist. Die allermeisten Diabetologen denken, dass nach wie vor Diabetologen die einzigen sein sollten, die tatsächlich entsprechend dem GBA-Beschluss die CGM-Systeme verordnen dürfen. Hausärzte, vertreten durch Frau Dentschel, jahrelang im Vorstand des Hausärzteverbandes, hat argumentiert, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass, wenn viele Menschen mit Typ-2-Diabetes CGM bekommen, die Hausärzte eben auch involviert werden müssen. Es wurde diskutiert, ob bei Typ-2-Diabetes tatsächlich eine kontinuierliche Nutzung von CGM sinnvoll ist oder ob man nicht auch über intermittierende, also vorübergehende Nutzung sprechen sollte, auch auf dem Hintergrund der Kosten. Herr Graf hat die Daten der DRK mal hochgerechnet und kam auf einen Betrag von etwa 2 Milliarden jährlich, die wir aktuell für die Diabetes-Technologien, also CGM und AID-Systeme, ausgehen. Und je nachdem, wie viele Menschen mit Typ-2-Diabetes auch mit neuen Technologien ausgestattet werden, kamen wir auf Beträge bis zu 10 Milliarden. Man weiß, dass im Moment die ganze gesetzliche Krankenkasse im Jahr etwa 320 Milliarden Euro ausgibt, dann ist das ein signifikant hoher Betrag. Und auch darum ging es in der Diskussion, können wir uns das leisten, tatsächlich Technologien für alle Menschen mit auch Typ-2-Diabetes in gleichem Maße einzusetzen wie für Menschen mit Typ-1-Diabetes.
Frau Dentschel hat ja auch übrigens die große Rolle betont der Hausärztinnen und Hausärzte. Und falls das jemals so richtig geschehen ist, also man müsse auch endlich aufhören mit dem Hausärzte-Bashing. Und da gab es viel Beifall, habe ich gespürt. Das ging euch vielleicht auch so. Lutz, in den Science Shorties wurden wiederum, und so nannte es eure wissenschaftliche Leiterin, Frau Professor Regatan, warme Brötchen serviert, also in wenigen Minuten topaktuelle Studienergebnisse mit absoluter Relevanz zur Diabetestechnologie. Ich nenne Stichworte wie Genauigkeit unblutiger Messgeräte, die ja geistern durch die Gazetten, oder GLP-1-Rezeptoragonisten bei Typ-1-Diabetes und CGM. Was ist denn dir da besonders in Erinnerung geblieben von diesen warmen Brötchen, Lutz?
Naja, ich war sehr angetan davon, dass der Tobias Wiesner, ja ein Mitglied unserer Programmgruppe vom Diatec, nochmal das Thema obskure Angebote aus dem Internet zur Glukosemonitoring, und da gibt's ja von Sinova und wie sie alle heißen, für 50, 100 Euro Angebote, wo man problemfrei Blutdruck, aber eben auch Blutzucker angeblich messen kann. Und der Kollege Guido Freckmann aus Ulm hat ja dazu auch mal Versuche gemacht mit einem wichtigen Probanden, nämlich mit einer Banane. Und hinterher hat mir der Eindruck, alles ist Banane in dem Zusammenhang. Also da wird eben den Menschen versucht, etwas zu verkaufen, wo man höchst vorsichtig sein muss. Und es gibt auch Berichte, auch publizierte dazu, dass manche Leute diese Daten wirklich glauben, anfangen, ihre Therapie danach zu adjustieren. Und dann wird's ernsthaft gefährlich. Also das ist ein bisschen humorvoll, aber auch nur ein bisschen. Andere Aspekte, wie du sie angesprochen hast, jetzt ja auch noch, Günther, und das ist gut, dass ob Patienten, das ist vielleicht nicht im Sinne der Zulassung, aber Patienten mit Typ-1-Diabetes, wenn die GLP-1 verwenden, analoga, interessant davon profitieren, also einen Benefit auch in Richtung Time and Range haben und so weiter. Also diese GLP-1-Tausendsasser haben eben auch da eine Wirkung bei Patienten mit Typ-1-Diabetes. Und wie du schon angedeutet hast, der Freitagmorgen mit den Science Shorties ist ja ein intensiver Start, in kurzer Zeit eine Menge Informationen an die Zuhörer reinzugeben. Da sind die, glaube ich, nach den 20 Minuten, die es dauert, immer erstmal ein bisschen huch, hallo wach.
Und die Hälfte der Publikationen, die vorgetragen worden sind, waren alle aus dem Januar 2025, also wirklich total aktuelle.
Höchst aktuell, ja.
Sensationell, da ging ja fast ein Raunen durch die Menge, ja. Bernd, diskutiert wurde natürlich auch über virtuelle Diabetes-Schulung und überhaupt über Videoschulung. Da hat ja Corona was gemacht mit uns allen auf der Welt, in Deutschland natürlich auch. Oder insgesamt zur Schulung der Zukunft. Welche Argumente würden denn da ausgetauscht und was spricht in deinen Augen für eine virtuelle Diabetes-Schulung?
Ja, in der Diskussion ging es speziell um die Schulung für Menschen mit Typ-2-Diabetes ohne Insulin, die überwiegend beim Hausarzt sind und dort sehr selten auch nach der Diagnose geschult werden. Und das ist nicht gut, weil wir wissen, dass zu Beginn der Erkrankung durch eine Lebensstiländerung oder auch eine Gewichtsreduktion eine Remission der Erkrankung möglich ist und zudem so eine Schulung eigentlich die beste Möglichkeit bietet, eine gute Einstellung zur Erkrankung zu bekommen und diabetesbezogenen Belastungen vorzubeugen. Und daher wurde diskutiert, ob die Videoschulung nicht die Möglichkeit bietet, diese Patienten virtuell und vor allem praxisübergreifend per Videoschulung zu schulen. Und das geht seit dem GBA-Beschluss im März letzten Jahres. Und die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer der Pro-Contra-Diskussion fanden dies eine sehr gute Möglichkeit. Der Dominik Ehrmann, der mit Frau Riatan das geleitet hat, hat zum Schluss zur Abstimmung gebetet. Und ich würde mal sagen, 90-95% der Anwesenden fanden das eine gute Idee.
Wir hatten vorher schon mal im Nebensatz erwähnt, das digitale DMP, das habe ich jetzt irgendwie kurzfristig aus dem Auge verloren, aber nur kurzfristig. Also das Thema hängt ja zusammen mit virtueller Diabetes-Schulung oder auch nicht, keine Ahnung. Das Christian Graf jedenfalls von der Barmer präsentierte 20 Minuten lang seine Fakten zu dem digitalen DMP. Was ist hier neu?
Ja, das war wirklich interessant, weil das wird alle in der Diabetologie Tätigen betreffen. Und das ist schön, dass der Diabetes das einzige oder das experimentelle Feld ist für digitale DMPs. Also es gibt nur ein DMP-Diabetes, sonst gibt es aktuell noch keine anderen DMPs, die digitalisiert werden. Und das digitale DMP-Diabetes soll ab 2026 kommen und soll dann unter vernetzte digitale Strukturen unterstützen und damit auch die Videoschulung. Und Herr Graf hat hier die neuesten Infos aus erster Hand, weil er Mitglied einer Gruppe von Experten ist, die den GBA bei der Umsetzung des DDMP berät. Und im Moment sind die Verbände zu einem ersten Entwurf zum DDMP zu einer Stellungnahme aufgefordert. Und dann in Q2 dieses Jahres wird der GBA die Anforderungsstrukturen veröffentlichen. Und dann haben die Krankenkassen ein Jahr Zeit, diese umzusetzen. Denn im ersten Schritt sollen dann die Elemente der neuen Telematik-Infrastruktur, also elektronische Patientenakte, DIGAS oder T1, der TI-Messenger-Dienst in das DMP integriert werden. Und die diabetologischen Fachverbände haben in ihrer Stellungnahme vor allem gefordert, dass die Interoperabilität gefördert wird, also alle Daten von Devices wie CGM, ID-Systeme oder Smartpens in die DMP integriert werden und dass die Daten für die Dokumentation automatisch aus den entsprechenden PVS-Systemen, also den Praxisverwaltungssystemen, übernommen werden. Und allein das wäre schon eine immense Arbeitserleichterung für die diabetologischen Schwerpunktpraxen.
Nun ist es ja so, nach meiner Wahrnehmung, ich habe ja auch schon einige dieser 14 Diatec-Kongresse miterlebt, der offene Austausch zum einen mit Menschen mit Diabetes, die sind da vor Ort auf dem Diatec, egal ob sie jetzt selbst Professionals sind oder in der Industrie irgendeine Rolle spielen. Und natürlich der Austausch mit der Industrie an sich, der ist ja auch sehr kennzeichnend für den Diatec. Was gibt es aus Diabetes-Technologie-Sicht denn Neues? Kommen denn neue CGM auf den Markt oder was ist dir sonst aufgefallen bei euch in der Industrieausstellung?
Also vielleicht nochmal kurz zurück zu der Stimmung, die du so angesprochen hast. Die Partner, und wir haben ja diesen Ansatz, dass die Industrie für uns Partner sind, mit denen wir kommunizieren. Die haben hier ihre Ausstellung. Da gibt es eben auch Essen und Kaffee und so weiter. Also da ist eine intensive Kommunikation der Teilnehmer untereinander, aber auch mit den Kollegen aus der Industrie. Du hast ja gefragt, neue CGM, ja. Und es gibt ja dann auch Symposien und Präsentationen der Partner. Und in einer Session hat mir die Firma Roche Diagnostics ihr neues CGM vorgestellt und direkt unmittelbar danach Abbott das vorgestellt, was es bei ihnen mit dem Libre CGM neu gibt. Das Roche CGM-System hatte jetzt seinen Launch auch bei Diatec, also auch eine gewisse Ehre. Das heißt, dieses System wird in diesem Jahr auf den deutschen Markt kommen und auch in anderen Ländern gelauncht werden.
Und um dich kurz zu unterbrechen, Lutz, dass wirklich die Breaking News ist, dass da wirklich eine neuartige Funktion dabei ist, dass es so eine Art Prädiktion der Werte gibt, also ein CGM der neuen Generation. Das ist wirklich, wirklich überraschend und ist auch viel und lange diskutiert worden auf der Diatec, wie diese Prädiktion funktioniert, ob man der trauen kann, ob man die verbessern kann. Also das war schon auch ein Highlight, finde ich, der Diatec 2025.
Ich stimme dir völlig zu. Wir haben ja auch in der Serie von Publikationen, die wir im letzten Jahr August publiziert haben, dazu Stellung genommen. Und das ist wirklich das Mehr aus CGM-Daten herauszuholen, auch unter Nutzung von KI in Zukunft. Ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Bauteil. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass auch Kollegen aus China, die Firma Sinocare, jetzt zusammen mit Menarini mit einem CGM-System auf den deutschen Markt kommen wird. Das aber vielleicht nur so als Beispiele dazu, wie hoch die Technokinetik ist, mit anderen Worten auch die Veränderungsgeschwindigkeit, die Weiterentwicklung in diesem ganzen Bereich.
Bernd, wie schon gesagt, der Austausch unterschiedlicher Zielgruppen spielt beim Diatec eine riesige Rolle. Auch der Austausch natürlich mit Menschen mit Diabetes selbst hat eine gut wahrnehmbare Rolle. Und was war denn jetzt da los mit dem besonderen Vortrag dieses Jahr? Und wieso, lieber Bernd, habe ich dich dabei quasi kontinuierlich fast vom Stuhl rutschen sehen vor Lachen?
Ja, wir Deutschen sind ja nicht so oft gut darin, ernsthafte Inhalte humorvoll rüberzubringen. Und das haben die beiden Protagonisten für diesen besonderen Vortrag, die beide auch an Typ-1-Diabetes erkrankt sind, die Autorin und Moderatorin Laura Karasek und der Journalist Stefan Seiler, wirklich gut geschafft. Also ob es um Themen ging wie Sex bei Unterzuckerung oder das miese Gefühl nach Arztbesuchen, die Sorgen während der Schwangerschaft oder der ständig wangende Running Gag, wie jetzt die Werte sich auch verändern und wer wieder dran schuld ist. Also besonders Frau Karasek hat wirklich die Pointen in Minutentakt abgefeuert. Und das war wirklich sehr schön zu sehen, wie man wirklich ernsthafte Inhalte, es ging um sehr ernsthafte Inhalte, auch sehr leicht und humorvoll verpacken kann. Und ich glaube, dieser besondere Vortrag hat alle Anwesenden wirklich begeistert.
Unser Ziel ist ja bei dem besonderen Vortrag auch Themen mal anders zu beleuchten, über den Tellerrand zu gucken oder eben andere Blickwinkel zu haben. Ich glaube, dieser besondere Vortrag in diesem Jahr hat auch einiges an Diskussionen ausgelöst. Mit anderen Worten, redet man so über solche Dinge? Wir wissen doch alles über die Patienten. Und siehe da, man kann auch nochmal neue Blickwinkel sehen. Ich glaube, das ist das, worum es uns auch geht dabei.
Und mit gleich einem neuen Format, weil das war gleichzeitig ein Live-Podcast. Also das heißt, das, was auf der Bühne passiert ist, ging gleich in den Äther auch und ist die Folge 1 eines neuen Podcastes.
Sobald diese Candy Diaries, so nennt sich dann die Staffel, draußen sind, werden wir das natürlich in die Shownotes nehmen. Vielleicht schaffen wir das noch bis zur Veröffentlichung unserer Folge. Und Sie haben natürlich die Gunst der Stunde genutzt und natürlich, wenn dann 400-500 Expertinnen und Experten im Raum sitzen, haben Sie natürlich Fragen gestellt. Und das fand ich auch sehr charmant, wie ihr beiden einen grünen Würfel durch die Gegend werft, der dann automatisch ein Mikro dran hat mit Bluetooth-Verbindung. Und das war natürlich auch nochmal ein Niveau für sich. Ihr habt ja auch schön auf euren Slides dann präsentiert, Termin und Motto für nächstes Jahr. Das Motto steht wohl schon fest. Worum geht's denn?
Ja, also bitte save the date, 22. bis 24. Januar nächsten Jahres. Das Motto ist Interoperabilität mehr als Technik. Ich gebe ehrlich zu, als ich das erste Mal das Wort gehört und gelesen habe, da muss man ja so eine Kunde sich Anlauf nehmen und die Frage ist ja, was meinen wir damit? Und das wir meinen eben mehr als Technik. Zum einen bedeutet das Kommunikation der Geräte untereinander, aber eben auch Transfer der Daten in elektronische Health Records, in die Patientendatenbanken, so dass man dahinter mit arbeiten kann, dass man den Patienten warnen kann und so weiter. Also dieser Aspekt von Interoperabilität. Aber auch wie arbeiten die Menschen zusammen? Mit ihren Healthcare, mit Diabetes-Teams, Healthcare-Professionals, wo sind da auch regulatorische Aspekte zu beachten, Datensicherheit und so weiter. Also da kommen eine ganze Reihe Dinge neben der Technik hinzu, also auch rechtliche, juristische Themen. Wir wollen dir verschiedene Blickwinkel, wie in diesem Jahr dieser Time for Two, das Technologie für Typ 2, werden wir das im nächsten Jahr eben mit diesem Interoperabilitätsthema tun.
Natürlich nehmen wir den Link zum Save the Date nächstes Jahr auch in die Shownotes. Lieber Bernd, lieber Lutz, das war wieder sehr kurzweilig und informativ, finde ich. Vielleicht laden wir uns ja im Laufe des Jahres mal einer oder eine der beiden Protagonisten von den Candy Diaries hier ein und quatschen mit denen ein bisschen über Technologie.
Sehr gute Idee.
In einer der weiteren Folgen berichten wir dann ganz aktuell natürlich auch über die Ergebnisse des DT-Reports 2025, Bernd und Lutz. Und nochmal der Hinweis auf wichtige Links in den Shownotes. Euch beiden ein herzliches Dankeschön und bis bald.
Danke dir.
Ciao, Günther.
Das war O-Ton Diabetologie Tech Update, der Podcast für Expertinnen und Experten aus der Diabetologie. Heute mit Professor Lutz Heinemann und Professor Bernd Kulzer. Mein Dank geht an Kollegin Nicole Finkenauer und die Kolleginnen und Kollegen Anna Romalis, Nils Greff, Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Jochen Schlabing aus der Redaktion. Bis bald, sagt Günther Nuber.
Ein Produkt der Metrics Group. We care for media solutions.